Ich will euch herzlich begrüßen heute Morgen hier im Saal, aber auch die, die den Gottesdienst online sich anschauen werden. Wir sind circa 15 Leute, schätze ich mal, ich habe es jetzt nicht gezählt, hier im Saal. Und wir feiern unseren Gottesdienst heute im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir werden später noch einen Link einklinken. Und zwar gestern war nicht nur mein 37. Ordinationsjahr. Gestern vor 37 Jahren war meine Gemeinde aus Eibelshausen mit einem 50-Mann-Bus auf Geschona, sondern wir feiern auch in diesem Jahr auf St. Geschona 180-jähriges Bestehen. Und dazu wird der Andreas Horrer einen Link noch ins Internet stellen, hier in diese Predigt, zu dem Lied Näher, mein Gott, zu dir. Und in dieser Halle, wo dieses Lied gesungen wird, da bin ich und meine Einsegnungsklasse ordiniert worden. Ich will die Geburtstagskinder herzlich begrüßen. Heute hat die Jutta Böhne Geburtstag. Jutta, alles Gute dir. Morgen hat der Michael Herrmann Geburtstag. Michael sitzt auch unter uns. Michael, wir wünschen dir Gottes Segen morgen an deinem Fest- und Freudentag. Und nächste Woche hat am 11. der Harald Binder seinen Geburtstag. Allen Geburtstagskinder wünschen wir auch als Gemeinde und als Anwesende von hier gottesreichen Segen und alles Gute im neuen Lebensjahr. Ich will daran erinnern, der Klaus Lichtenberg wird nächsten Mittwoch wieder den neuen Mittwochsbrief schreiben. Da werden noch die Informationen teilweise mit schriftlich euch gegeben. Aber ich lade herzlich ein, nächsten Samstag haben wir hier wieder unseren Gottesdienstaufnahme und am Sonntag, sollte es schön sein und nicht regnen, wollen wir einen Open-Air-Gottesdienst feiern in Altnau in der Schweiz, dort am See. Bitte um 10 Uhr soll der Gottesdienst stattfinden, um 10 Uhr Gottesdienst mit Gesang und mit Musik. Wir von der Gemeindeleitung haben noch die Bitte, wir würden gerne mal ein Feedback bekommen über diese Online-Predigten, über diesen Online-Dienst, den wir im Augenblick anbieten. Wir sind am Überlegen, wie wir im August weitermachen. Wir haben übrigens für August 2 Open-Air-Gottesdienste geplant am See, aber das andere ist noch nicht ganz festgelegt. Aber wir wären sehr, sehr dankbar, wenn wir ein Feedback bekämen von den jungen Leuten, von der jungen Gemeinde, aber auch von allen anderen. Und schon eine Vorankündigung am Sonntag, den 26. Juli, das ist noch lange hin, aber schreibt es euch bitte im Terminkalender, wollen wir um 18 Uhr hier eine Gemeindeversammlung abhalten. Wir müssen dringend eine Gemeindeversammlung machen und das soll hier stattfinden, aber auch online. Also man kann sich auch online einklinken. Soweit einige Abkündigungen von mir. Ich will auch noch mal erwähnen, der Spendenbutton ist natürlich immer auch auf unserer Homepage. Herzlichen Dank auch, wenn Sie auch online uns etwas spenden. Schauen Sie einfach auf unsere Homepage. Andreas versucht das auch immer zu markieren, sodass man das auch über das Internet spenden kann. Danke für alle Gaben der Gemeinde. Ich möchte uns den Wochenspruch zusprechen. Der Wochenspruch aus Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich möchte dazu wieder einige kurze Gedanken von Klaus Speer vorlesen aus dem Buch Herzschlag. Ich finde diese Worte sehr markant und seelsorgerlich. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Klaus Speer schreibt, es ist immer wieder verblüffend, mit welch einer Selbstverständlichkeit die Bibel von heiklen Themen spricht. Hier, wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, Galater 6, Vers 1, wörtlich, wenn ein Mensch von einem sittlichen Fehltritt überrascht wird, dann kein peinliches Verstecken oder Wegsehen, kein Entschuldigen oder Jammern. Mit einer geradezu heiligen Selbstverständlichkeit spricht die Heilige Schrift von solchen Unheiligkeiten und leitet nahtlos über zum Erfüllen des Gesetzes, präziser des Gesetzes Christi. Dieser kleine Unterschied ist entscheidend, denn das Gesetz erfüllt sich vielleicht in Tadellosigkeit. Das Gesetz Christi aber erfüllt sich im Tragen der Lasten. Nicht das Vermeiden von Fehltritten ist erste Christenpflicht, sondern das Tragen dieser Last mitsamt ihren Folgen wie Schuld, Enttäuschung, Scham. Jesus ist nicht so sehr an unserer Sündlosigkeit interessiert. Dafür hat er ja schon alles getan. Dem ist nichts hinzuzufügen. Darum sind weiße Westen auch kein angemessener Anzug für Christen. Wie wir mit Verfehlungen umgehen, ist der Prüfstein unserer Nachfolge. Lasten tragen meint Imitatio Christi. Das Ziel ist nicht Beschuldigungen und Ausgrenzung, sondern Wiederherstellung und Eingliederung. Ich stehe ganz hinter dem, was der Klaus Speer hier schreibt. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Ich möchte beten und ich bete auch heute mit Worten, die Sabine Nägeli uns vorgebetet hat, vielleicht auch durchlitten hat. Das Gebet ist überschrieben, ich bringe meine Last. Jesus, unter dein Kreuz trage ich die Last meiner Tage, meine gefangenen Tränen, meine verstummten Worte. Du nimmst mich wahr, bist mir Bruder in meiner Dornenzeit. Du bleibst, wo andere sich abwenden. Du hörst mein ersterbendes Rufen. Du verstehst, wo andere ahnungslos bleiben. Du weißt den Weg, wo ich am Ende bin. Amen. Thank you. An dieser Stelle will ich ein paar Grüße loswerden. Ich habe heute Morgen mit Anne Rusch telefoniert. Ich soll euch herzlich grüßen. Wir wollen auch von hier Anne und Henning grüßen. Und wir wünschen dir auch in der Reha im Schwarzwald alles Gute. Und wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen können. Gestern bin ich beim Pfarrer Keller gewesen im Altenheim, im Plara Altenheim. Und er hat mir auch aufgetragen, mal euch herzlich zu grüßen. Nach knapp 3 Monaten Isolation freut er sich wieder, wenn man ihm gegenüber sitzen kann. Und er ist getröstet und getrost und es geht ihm soweit gut, aber ich soll euch lieb grüßen. Und die Ersten sind jetzt natürlich auch schon in die Ferien gefahren. Bialowons sind unterwegs, glaube ich. Aber warum erwähne ich das? Ich will auch euch grüßen, liebe Antje, lieber Jörg und liebe Dora. Die Antje war diese Woche bei mir und hat mir einen Roman vorbeigebracht. Einen Roman zu meinem Predigtthema. Und zwar die Geschichte von Nehemia von Lynn Austin. Sie ist sehr, sehr bekannt, eine Amerikanerin, und sie hat diesen Roman geschrieben, Fundament der Hoffnung. Ich habe schon mal ein bisschen drin geschmökert, es ist oberspannend zu lesen. Man erlebt die Situation in Susa und Jerusalem, den Mauerbau und die ganzen Spannungen, die da sind. Wenn ihr im Urlaub noch nichts zu lesen habt, Franke Verlag, man kann ihn auch beim Osiander bestellen, dieses Buch. Es gibt mehrere, auch eine Geschichte von Esra hat sie geschrieben. Ich kann es nur empfehlen und danke, Antje, dass du uns dieses Buch zur Verfügung gestellt hast. Die Schriftlesung und auch gleichzeitig der Predigttext. Ich habe das Predigtthema heute ein ganz einfaches Thema. Leidensdruck und Leidenschaft. Vielleicht kann man sich das ja merken. Leidensdruck und Leidenschaft.
Nehemia 3, Vers 33 bis 38. Die Pläne der Gegner werden durchkreuzt. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu, sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Du, unser Gott, sagte ich, hör doch, wie sie über uns lachen. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Lass sie gefangen und weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen. Vergib ihnen dieses Unrecht nicht. Vergiss es ihnen nicht. Denn sie haben dich beleidigt, vor allen, die an der Mauer bauen. Trotz dieser Anfeindungen konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgeführt, weil alle mit Eifer bei der Sache waren.
Thank you.
Liebe Stadtmissionsgemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Internet, liebe Zuschauer, heute Nacht ist etwas Merkwürdiges passiert. Ich bin um 3:55 wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Und in meinem Kopf ging ständig etwas herum: Sag heute Morgen etwas über Sanballat. Ich hatte gestern Abend schon meine Predigt fertig, das sind diesmal 2 Seiten weniger wie die letzten Male. Aber ich habe heute Morgen noch mal was zum Thema Sanballat. Das heißt, den Feinden Israels aufgeschrieben. Und zwar, wenn wir über Nehemia nachdenken, dann müssen wir nicht nur über die Bauerfolge reden oder über die Stadtmauer, sondern wir müssen auch darüber reden, wer ist Sanballat, Tobia, Geshem, wer sind die Feinde, die ununterbrochen versuchen, die Stadtmauer und die Bauleute zu stören und zu zerstören. Und ich meine, das hat mit unserem Leben ganz viel zu tun. Und ich bitte euch, falls ihr wirklich auch die Geschichte von Nehemia lest, in Kapitel 2, in Kapitel 3, in Kapitel 4, in Kapitel 6 und in Kapitel 13 werden genau die Gegner erwähnt und die Taktik dieser Gegner. Und deshalb möchte ich ein kurzes Vorwort sagen. Und ich möchte fragen, ob du am Internet bist oder hier im Saal, auf welcher Seite kämpfen wir? Auf welcher Seite kämpfst du? Mit Nehemia oder mit Sanballat? Und jetzt werden alle sagen, doch nicht mit Sanballat. Ich möchte einmal fragen, welche Mauer baust du? Die Schutzmauer Jerusalems? Oder Gemeinde Jesu, Reich Gottes? Oder die Mauer der Zwietracht? Die Hohnmauer? Die Spottmauer in Beziehungen? Manche von uns bauen kleine Mäuerchen. Und in Kapitel 2, Vers 19 sagt dieser Sanballat: Was ist das, was ihr hier macht? Und dann heißt es von Sanballat, von Tobia und von Geshem: Der Sanballat hört, das heißt, er ist ständig unterwegs, neugierig wie er ist, und ist ständig am Unruhe schaffen und hört ständig: Was machen denn die jetzt eigentlich? Oder sie verspotten die Juden und sie verhöhnen das Volk Israel. Ihr Lieben, das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ob in der eigenen Ehe, ob in der Familie, ist Spott und Hohn. Ist Menschen lächerlich machen. Und wenn du das machst, dann kämpfst du auf der Seite Sanballats. Dann baust du die Mauer, die Sanballat im Grunde genommen bauen möchte, um zu trennen. Oder in Kapitel 3 heißt es, als Sanballat das hörte, er hört schon wieder irgendwas, wurde er zornig, verspottete uns und entrüstete sich. Wenn du mit Sanballat baust, heißt es letztlich, Zorn bestimmt dein Leben, deinen Alltag, deine Situation des Lebens, Spott und hier steht entrüstet, Aggression. Aggression in der Ehe, Aggression in der Familie, Aggression auf dem Schulhof. Und in Kapitel 4 heißt es, als aber Sanballat das hörte, fing Streit, Verwirrung und Verschwörung an. Es werden Netzwerke gebildet. Wenn du auf der Seite Sanballats kämpfst und die Mauer Jerusalems blockierst, das Reich Gottes blockierst, dann ist Verschwörung im Spiel. Dann ist Streit im Spiel. Dann wird Verwirrung gesät. Und dann in Kapitel 6 folgt ein taktischer Wechsel. Der Sanballat, die Araber und Geshem, die Ammoniter, sie verbünden sich, sie verbrüdern sich und schließen Verträge. Es wird plötzlich zu einem familien- und familiären Konflikt. Und es geht in einen Hinterhalt. Und wisst ihr, wie das endet in Kapitel 13? Bis Kapitel 13 geht das durch. Aber ich jagte ihn von mir. Dieser Glaubensmann Nehemia, dieser geistliche Leiter, dieser Beter für Israel, er zieht einen Schlussstrich und er jagt den Sanballat fort. Deshalb, auf welcher Seite kämpfen wir? Lasst uns den Feind auch in unserer Gemeinde durchschauen. Es sind immer und immer wieder dieselben Methoden. Es gibt nur ein Ziel, das Werk Jesu soll nicht vollendet werden. Und nach Corona wird das für uns super schwierig. Der Feind Israels ist auf der Lauer im Land, in der Gemeinde und in unseren persönlichen Beziehungen. Er will Konflikte nicht lösen, er will, dass Konflikte nicht gelöst werden und er will keine Ruhe. Deshalb meine Bitte, und damit ende ich meine Vorrede, seid auf der Hut. Wendet euch, auch wenn es um Probleme geht, immer an die Richtigen und direkt an die Leute. Seid wachsam. Lasst euch nicht täuschen und verführen, sondern bleibt stark, so wie Nehemia stark blieb. Und jetzt kommt meine eigentliche Predigt, Leidensdruck. Leidensdruck. Und ich mache heute mal eine Predigteinleitung oder einen Predigtgedanken, der vielleicht ganz fremd ist. Ich möchte nämlich über den Segen vom Leidensdruck sprechen. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ich sehe jetzt gerade den Klaus Hinze hier sitzen. Der Klaus hatte leider einen kleinen Fahrradunfall, aber im Augenblick hast du Schmerzen. Das ist Leid. Und im Grunde genommen, genau das wollen wir nicht. Aber jetzt spürst du deine Knochen. Das ist so. Und bist dankbar für das, was vorher war. Und bist auch noch mehr dankbar für das, was hinterher kommt. Vom Segen des Leidensdrucks. Ihr Lieben, viele von uns kennen die Baugeschichte vom Nehemia. Fragen wir uns doch einmal, warum wollten denn plötzlich die Israeliten, alle Bewohner von Jerusalem, warum wollten sie denn plötzlich am Bau beteiligt sein? Warum war nach 52 Tagen die Hälfte der Mauer fertig? Warum harmonierten die Teams? die Nehemia zusammengestellt hat, über die ich heute übrigens nicht reden werde, die aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Kreisen Jerusalems kamen. Warum harmonierte das denn? Das waren doch die gleichen Menschen wie wir auch heute. Und ein wichtiger Gedanke heißt, der Segen des Leidensdrucks. Trümmer, Zerstörung und Chaos. Das haben sie vorgefunden. Einige lebten schon 20, 30 Jahre in diesen Trümmern drin. Die konnten nicht mehr. Und die wollten nicht mehr. Und bei Nehemias Mauerinspektion in Kapitel 2 heißt es im Vers 17, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Wir wollen die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht wieder zum Gespött werden. Und auch in Kapitel 1 die Analyse, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind, dort sind dort in großer Schmach und in großem Unglück. Das war Leiden pur. Die konnten nicht mehr. Und Nehemia antwortete darauf, ich setzte mich nieder und trug Leid und weinte tagelang. Ihr Lieben, so weit sind wir noch nicht, dass wir hier vorne in unserem Stadtmissionshof sitzen und gemeinsam weinen über den Schutt und über die Asche der Türen und des Hauses. Aber das war die Situation in Jerusalem. Trümmer und Asche. Ihr Lieben, der Zustand war erbärmlich. Eine schutzlos ausgelieferte Bevölkerung, kein Dach über dem Kopf, Gespött der Nachbarstaaten und man kann sich ausmalen, Seuchen, Hunger, Angst und Resignation. Die babylonische erste Generation war leidvoll in Babylon gestorben. Das hat ja auch was mit Leid zu tun. Und die zweite Generation lebte in Jerusalem am Existenzminimum. Ihr Lieben, Nehemia ist eine rühmliche Ausnahme. Er war Starpolitiker, er war Manager am Hof in Susa. Aber Nehemia ist die einzige Ausnahme, die hier genannt wird. Dem ging es richtig gut. Die Bevölkerung Jerusalems lebte von der Hand in den Mund, immer der Gefahr ausgesetzt, von anderen vereinnahmt zu werden, ausgelacht, gedemütigt und verunsichert. Und jetzt stell dir mal vor, wenn man jeden Tag mal über dich lacht und dich verspottet und das, was du tust, lächerlich macht. Wie geht's dir nach 3 Monaten? Der Druck, aus diesem Debakel herauszukommen, war groß. Aber der Leidensdruck war die Chance zur Erneuerung. Zur Einheit am Bau und zur Bekämpfung der Feinde Israels. Und von was rede ich als Deutscher überhaupt? Wir haben es am eigenen Leib, meine Vorfahren haben es am eigenen Leib erlebt. Man hat ausgerechnet, dass in unserem Land, als die Städte Berlin und Dresden und Nürnberg und die großen Städte in Deutschland bombardiert wurden, 400 Millionen Tonnen Schutt von Frauen beseitigt wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? 400 Millionen Tonnen Schutt wurden zu 90% von Frauen beseitigt. Das waren Trümmer. Das war Chaos. Die Trümmerfrauen von Dresden oder von Berlin, sie haben die Stadt bewohnbar gemacht. Und das Motto hieß damals, einer für alle, alle für einen. Anders ging es übrigens in Jerusalem auch nicht. Was hätte denn der Nehemia alleine machen können mit dieser Stadtmauer? Es waren Mütter, Großmütter, junge Mädchen, die das Wunder von Dresden bewirkt haben, um nur mal bei Dresden zu bleiben. Es war der Segen des Leidensdrucks. Und diese Bevölkerung hat gehandelt. Und deshalb die Frage an uns, wie bewerten wir Leidensdruck? Ich will es aus meiner ganz persönlichen Geschichte sagen. Heute vor 5 Jahren ist nicht nur das Schwaketenbad in Konstanz abgebrannt, sondern der Pastor der Stadtmission lag im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt. Und es ging mir psychisch sehr, sehr schlecht. Es war Leid in meinem Leben. Aber was hat das Krankenhaus bewirkt? Was hat die Krankheit bewirkt? In mir ein komplettes Umdenken. Das ist Segen. Es hat mich in Bewegung gesetzt. Eine Kur brauchst doch du nicht. Eine Reha machen, aber niemals. Beratung, niemals. Versteht ihr? Und als ich dann dort im Bett lag und nicht mehr konnte, da ist mir schmerzhaft klar geworden, Werner Müller, du musst was tun. Das ist der Segen des Leidens. Das tut weh, das weiß ich. Aber nach 5 Jahren kann ich sagen, gut, dass es so war. Und ich möchte es einmal so seelsorgerlich heute sagen, und zwar allen, die zuhören und zuschauen. Und es ist eine Lebenserfahrung, die ich als Pastor gemacht habe. Nur wenn der Leidensdruck uns zwingt, fangen wir an zu handeln. Wenn wir unser eigenes Leid oder unser gemeinsames Leid nicht mehr aushalten, fangen wir an zu handeln. Ich könnte jetzt viele Beispiele aufzählen. Ich fange mal mit dem Klassischen an. Zahnschmerzen. Da lachen wir drüber. Erst wenn der Zahn schmerzt und ich 3 Jahre nicht beim Zahnarzt war und ich plötzlich spüre, welche Schmerzen das verursacht, was machen wir dann? Dann gehen wir zum Zahnarzt. Versteht ihr? Mein Kopf sagt mir, geh doch bitte jedes Jahr zur Vorsorge. Lass dir doch 2-mal im Jahr ins Maul schauen. Die meisten machen es nicht. Das ist das Klassische. Erst wenn Leid da ist, folgt der Segen. Nämlich der Segen heißt Bohrer des Zahnarztes. Das ist Segen, wenn der Schmerz nachlässt. Und das wollen wir alle nicht. Ihr Lieben, Suchtprobleme, Eheprobleme, Beziehungskonflikte, allgemeine Krankheiten oder geistliche Nöte. Erst wenn das Leid so groß ist, dass ich nicht mehr kann und niemandem mehr etwas vormachen kann, fange ich an zu handeln. Wir lachen im Augenblick alle über unsere Masken. Aber ich sage euch eins, viele von uns haben die Maske schon ganz lange auf. Sie verstecken sich hinter ihrer Lebenssituation. Ich habe es schon oft in meiner, oder meine Frau und ich, wir haben es schon oft in unserer Zeit als Pastoren-Ehepaar erlebt. Wenn der Ehepartner auszieht und die Koffer packt, handelt entweder der Mann oder die Frau. Das ist brutal. Das ist brutal. Erst wenn das Leid nicht mehr zu ertragen ist, kommt der Segen. Und der Leidensdruck in Jerusalem war so groß, dass man in sage und schreibe 52 Tagen die Mauer hochgezogen hat. Wozu denn? Damit man nicht mehr ausgelacht wurde. Damit sie Schutz hatten und Frieden. Bau an deiner Lebensmauer. Zieh sie halb hoch. Den Rest kann man immer noch machen. Vom Segen des Leidens, und wir können heute auch sagen, auch Corona hat was mit Segen zu tun. Wir fangen an umzudenken. Vom Segen des Lockdown, deshalb mein zweiter Gedanke, Leidenschaft. Hört mal hin, in Kapitel 3, Vers 38 heißt es, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Den Satz, den wünscht sich jeder Prediger. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Die Motivation, mit aller Energie zu arbeiten, liegt im Hohn und Spott der Gegner Israels. Es ist eine Trotzreaktion. Ich habe es euch vorgelesen in Kapitel 3, ab Vers 33 bis 35. Und was macht Nehemia? Übrigens, das müsst ihr mal lesen. Der Nehemia ist weder bei den Bauleuten dabei, er ist in keinem Team dabei, sondern er teilt ein und er betet. Oh, der Prediger ist gar nicht dabei. Der ist in seinem Büro und betet. Der soll doch lieber mal dabei sein. Nein. Nehemia betet, höre unser Gott, wie verachtet wir sind. Das ist die Aufgabe des Pastors. Das ist Nehemia. Und wisst ihr, was er hat? Eine großartige Gebetserhörung. Ihr Lieben, Leidenschaft. Und ich möchte ein kleines Wortspiel machen. Leidenschaft schreibt man ja mit einem F, oder? Und was heißt das, wenn ich Leidenschaft mit zwei F schreibe? Dann heißt es Leidenschaft. Das hat mit Arbeit zu tun, ja? Das hat mit Energie zu tun. Leidenschaft. Das ist genau das, was in Jerusalem passiert. Die Jerusalemer Trümmerbevölkerung hat ein Ziel. Sie schafft leidenschaftlich an der Mauer. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen Sicherheit. Sie wollen nicht mehr zum Gespött der Leute werden. Sie wollen die Mauer und den Tempel und ein sicheres eigenes Zuhause. Sie haben ein Ziel. Ihr Lieben, das ist das, was auch wir als Gemeindeleitung wirklich in der Zukunft neu definieren müssen. In Corona-Zeiten die Ziele wieder zu formulieren. Oder die SMD oder wer auch immer. Es ist alles anders geworden. Und durch ihr gemeinsames Leid fangen sie gemeinsam an zu schaffen. Und wisst ihr was? Sie schaffen es. Das ist das Gute. Sie schaffen es. Was für ein Mutmachersatz. Und sie gewannen neuen Mut zu arbeiten. Oder man kann es auch von der hebräischen Sprache ein bisschen anders übersetzen. Ich habe euch das mal anders übersetzt. Vers 38 heißt es, und das Volk war von Herzen dabei, es zu tun. Ich finde das herrlich. Das ist die hebräische Sprache. Das Volk war von Herzen dabei, es zu tun. Das ist Motivation. Mit dem Herzen dabei zu sein. Und ihr Lieben, ich will heute nicht über die 41 Bautrupps sprechen, die in Nehemia 3 ab Vers 1 bis 32 aufgezählt werden. Auch nicht über die Strategie Nehemias. Ich will über die Leidenschaft reden. Und was macht der Nehemia? Es sind Zweierschaften. Es sind kleine Teams. Und was machen sie? Sie tun das Nötigste. Lest euch doch den Text mal durch. Es sind keine Fachleute. Es sind keine Spezialisten für Sandstein oder für Granit, für Mörtel oder für Zimmermannsarbeiten. Dort an der Stadtmauer arbeiten die Goldschmiede, die Apotheker, die Frauen, die Kinder, die Priester, die Handwerker und die Sklaven. Und was machen sie denn? Sie packen an, sie räumen auf, sie bringen die Trümmer in Bewegung. Ich finde das herrlich. Es werden lebendige Steine. Ja, Steine werden lebendig, wenn wir sie hintragen. Sie werden durch mich lebendig. Ihr Verantwortungsbereich liegt wo? Wo bauen Sie? In der nächsten Umgebung. Ich finde das ganz wichtig, was hier steht. Sie bauen in der nächsten Umgebung, in der eigenen Familie, vor der eigenen Haustür, in der Nachbarschaft und in der Verwandtschaft. Dort schaffen sie mit Leidenschaft zum Hohn und Spott der Verhöhner und Spötter. Sanballat, Tobia und die feindlichen Völker, sie wollen nur eins, dass die Leute Jerusalems nicht bauen. Und deshalb darf ich euch heute oder uns alle als Trümmerfrauen und Trümmermänner ansprechen? Als Trümmergemeinde? Wir sitzen jetzt gerade mal mit 15 Leuten hier. Das sind Trümmer. Corona hat Trümmer hinterlassen. Das ist so. Und vielleicht lebt der eine oder andere schon ganz lange auch in seinen eigenen Trümmern. Ich habe es eben schon gesagt, hinter seiner eigenen Schutzmaske, schon 10, 15, 20 Jahre. Mit seinem eigenen Virus, dem Virus der Unversöhnlichkeit, des Nicht-Vergeben-Wollens und Vergeben-Könnens. Das ist ein tödliches Virus. Das ist schlimmer wie Corona. In der eigenen Zerbrechlichkeit, den zerbrochenen Beziehungen, in den geistlichen Trümmern. Aber was lernen wir von Nehemia? Zu zweit haben sie angefangen aufzuräumen. Zu dritt und zu viert ging es super schnell. Und deshalb möchte ich auch hier nochmal sagen, das Stichwort der Beratung, der Seelsorge, der Handauflegung, der Absolution. Das ist keine Theorie. Das ist die Praxis. Und ihr Lieben, was haben Sie denn geschafft? Was haben Sie denn geschafft? Weil manche sagen, wir schaffen das nicht mehr. Was haben Sie denn gemeinsam geschafft? Ich will es euch mal erklären. Sie haben eine circa vier Kilometer lange Stadtmauer gebaut. 4 Kilometer sind von der Stadtmission Konstanz bis zum Fähranleger in Staat. Das kann sich jeder Konstanzer vorstellen. Das sind ziemlich genau 4 Kilometer. Dann, diese Mauer war 5 bis 6 Meter breit. So breit sind unsere Straßen. Das heißt, die Stadtmauer war kein Mäuerchen, sondern die war so breit wie die Mainaustraße. Ja? Und die Stadtmauer war circa durchgängig 8 Meter hoch und in der Regel war sie am Hang gebaut. Das heißt, auf der einen Seite musste man viel, viel tiefer bauen. Die in Jerusalem schon mal waren, die wissen, wie die Stadtmauer aussieht. Das haben sie geschafft. In 52 Tagen. Deshalb, ihr Lieben, mein Motto als Pastor der Stadtmission, gemeinsam sind wir stark. Alleine wäre Nehemia, und ich sage auch ich, von den Feinden getötet worden. Aber sie hatten ein Ziel und dieses Ziel haben sie erreicht. Und deshalb, ich schließe, was lernst du von Nehemia? Was bist du bereit zu investieren? Vor der eigenen Haustüre mal aufzuräumen. Mal anfangen, die Mauern der Zerstörung, der Unversöhnlichkeit abzubrechen und die Mauer des Friedens zu bauen. Welche Konsequenzen ziehen wir? Und deshalb sage ich es, Leidenschaft schafft Heilung, schafft Rettung. Die Bevölkerung war gerettet. Leidenschaft schafft Vollendung. Und deshalb können wir heute sagen, Jerusalem, du bist wirklich die Schöne. Wie schön wäre es, wenn das auch in unserer Stadtmission so über uns gesagt werden könnte. Gott segne euch. Amen. Wollen wir gemeinsam das Vaterunser beten und wir stehen dazu auf, wenn es geht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehet hin, im Segen und im Frieden unseres dreieinigen Gottes. Es segne euch unser Gott, der Vater, der euch wunderbar gemacht hat. Es segne euch sein Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns erlöst hat von aller Schuld. Und gehet hin im Segen des Heiligen Geistes, der euch die Kraft gibt, das im Leben umzusetzen, was ihr jetzt gerade eben auch gehört habt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir werden diese Predigt, die ich heute gehalten habe, am Mittwoch im Bibelgespräch miteinander bedenken. Ich lade ein, 15 Uhr und 20 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute.